seine Ausführungen zum DFB baut Markus rhetorisch geschickt eine Reminiszenz an den Kaiser ein.
Irgendwann franzt das dann auch, glaube ich, aus.
Thorsten ist tief enttäuscht, was eine seiner Love Brands mit seinem Lieblingsinstrument anstellt.
Also mir hat jedenfalls das Herz geblutet, als da die Gitarre zerstört wurde.
Und Hanna verrät ein offenes Geheimnis, wie Ideenklau 2024 funktioniert.
Ich würde eher sagen, da hat sich jemand die TikTok-Trends angeschaut.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was viele nicht verwundern wird. Apple hat sein neues iPad Pro auf den Markt gebracht und hat dafür einen gut zweiminütigen Videospot gedreht, in dem man auf einer Metallplatte unter einer Presse alle möglichen Musikinstrumente, Farben, Emojis und alles, was eigentlich für ein Symbol für Kreativität ist, zusammengetragen hat. Und diese Presse wird nun immer weiter runtergefahren, sodass dieses ganze schöne Kreativwerkzeug zusammengestampft wird. Und zu der Musik von Sonny und Cher, All I Need Is You, bleibt zum Schluss, als die Presse sich wieder hebt, das neue iPad Pro übrig. Dieser Spot, so kurz und bündig man den erzählen kann, hat genauso schnell, wie er zu sehen ist, in der Werbewelt und in der Kommunikations- und Marketingwelt einen riesen Outcry gehabt, einen sogenannten Firestorm ausgelöst, bei dem Apple extrem im Wind steht, wie man kreative Produkte zerstören kann, etc., etc., warum das Apple nun tun muss und als Tech-Gigant quasi in der Zeiten von AI die Welt zerstören muss, die gesamte Kreativität rausnehmen muss. Vielleicht nur noch mal in Kontrast gestellt zu zwei ikonischen Werbespots, die Apple in den Jahren zuvor, 1984, einmal zur Einführung des Macs gebracht hat. Damals ging es darum, dass 1984 nicht wie 1948 enden soll, beziehungsweise man sich darum kümmern soll, dass man Kreativität freisetzt. Großer, weltweit anerkannter, mehrfach bepreister Spot. Oder auch die Think Different-Kampagne von 1997, die ja Steve Jobs genutzt hat, um intern und extern zu kommunizieren, dass die Menschen, die ihn App benutzen, einfach die kreativsten sind. Und wenn man sich jetzt durch die Postillen durchwühlt und durch die Postings verschiedenster Menschen und den Shitstorm sich anguckt, der sich dort abspielt, ja, dann wird dieser Spot also relativ stark kritisiert. Für seine harte und aggressive Art, ist das jetzt ein Super-Fail oder ist das etwas, womit man auch bei Apple mal rechnen konnte?
Ich beginne mal, indem ich Bezug nehme auf deinen Ausflug in die Apple-Werbegeschichte. Das haben wir, wenn ich wir sage, meine ich Menschen, die sich professionell mit Marketing beschäftigen, natürlich immer im Kopf, dass Apple ikonischste Werbung geschaffen hat. Diese ikonische Werbung stammt natürlich aus einer Zeit, wo Apple der Herausforderer war. Wenn Apple heute etwas ist, ganz sicherlich nicht ein Herausforderer, sondern Apple ist der Marktführer, Apple ist das Unternehmen, was im Grunde den Takt angibt. Wenn wir uns mit Apple-Werbung beschäftigen, dann ist Apple-Werbung, ich formuliere das bewusst so, immer schön, aber irgendwo auch gewöhnlich. Wie das halt so ist, wenn man der Größte ist und als Größter den Mainstream prägt. Und wenn ich mir jetzt diesen Spot ansehe, ganz gewöhnliche Produktwerbung. Aber wie du es schön beschrieben hast, etwas sehr nachlässig entwickelt. Eine simple Idee, alles, was genutzt werden kann, um kreativ zu werden, wird da vorgestellt und wird dann durch diese Presse zusammengedrückt mit der simplen Botschaft, die man, wenn man gutwillig ist, auch so dekodieren kann. Ja, all das steckt halt in unserem neuen Apple iPad Pro drin. Die interessanten Dinge daran sind aus meiner Sicht zwei. Zum einen diese langweilige Umsetzung der Botschaft auf so einer Ebene tausendmal gesehen und dann auch noch handwerklich schludrig gemacht. Man hat Mitleid mit den Gitarren, mit diesen gelben animierten Figuren, die da zerdrückt werden. Der zweite Punkt, der natürlich interessant ist, ist dann die Interpretation, die losbricht. Aus meiner Sicht liegt die auf der Hand. Wie konnte das bei Apple geschehen?
Ich knüpfe an die vergangenen Spots von Apple, die ihr beschrieben habt. Ich habe jetzt vor allem in den letzten Jahren wahrgenommen, viele, viele weitere extrem gute Spots über die, die ihr beschrieben habt, hinausgehend, die eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht dem Mainstream entsprachen, sondern brillant waren, weil sie bestimmte Funktionen in den Mittelpunkt gestellt haben durch eine starke Story. Also wenn ich jetzt gerade an einen der jüngsten Spots denke, The Voice, der mit einer fantastischen Story die Stimmmodulation bewirbt und da wirklich eine Wahnsinnsgeschichte erzählt, das auch noch richtig gut umsetzt, dann finde ich, zeigt Apple schon, dass es sehr, sehr gute Werbung machen kann, die sich vom Mainstream abhebt. Und dieser Spot zählt jetzt eben gar nicht dazu. Das liegt aber auch daran, dass am Ende die Botschaft, also die Funktion, das iPad ist flach und es kann wahnsinnig viel, nicht sonderlich berauschend ist. Und dann ist eigentlich auch nur um eine weitere Produktiteration geht, also das neue iPad. So löst sich's eigentlich in relativ viel Langeweile auf. Und deswegen teile ich da jetzt eure Kritik an dem Spot absolut. Ich würde es auch noch mit einem gewissen Unterschied sehen zu dem ersten Spot 1984. Da war ja wirklich der Ansatz, diese konformistische Welt zu sprengen durch das Lebhafte. Und hier ist es eben genau andersrum. Also dann im Endeffekt durch ein konformistisches Produkt, was jeder besitzen soll, wird alles, was lebendig und kreativ ist, zerstört.
Aber das ist ja genau mein Punkt. Apple ist jetzt Mainstream. Wir können das auch so formulieren, das ist ja für uns alle sehr schön, dass Apple in der Regel einen Mainstream in der Werbung definiert, der halt gute Werbung ist, wie du es jetzt beschrieben hast.
Wir haben den Spot auch diskutiert, wo die Mutter Erde Apple besucht. Und der hat ja auch aus der Marktführerposition, und da gebe ich Thorsten absolut recht, Apple ist heute nicht mehr der, der andere herausfordert, sondern er muss Ansprüche erfüllen und der muss auch einen bestimmten Status mit den Kommunikationsmitteln rüberbringen. Genau der Spot wurde auch heftig diskutiert, ob das nicht reines Greenwashing ist und dergleichen. Und ich glaube, da muss man Apple schon zugestehen, die stehen halt mit jedem Spot, den die machen, einfach heftig im Wind. Und ich glaube nicht, dass dieser Spot jetzt die Tragweite hatte von einem 1984 oder einem Think Different. Das ist ein Handwerksfehler, der denen halt bei einer Produktankündigung untergekommen ist und der ist richtig schief geflogen. Und mir schoss nur eins durch den Kopf immer wieder. Es gibt ja diese Regel, bin wieder beim alten Krüberil, Gefallen geht vor Verstehen. Und der liegt nun relativ genau auf der Linie, den verstehe ich zwar, aber der gefällt mir nicht, weil der von der Ästhetik her, du hast es beschrieben, das ist schon mit Kraft, mit Crashen und kaputt gehen. Das konnte Apple mal eine Zeit lang nutzen, als sie noch ein iPhone hatten und Will It Blend quasi, jemand das Ding in den Mixer gesteckt hat, das war eine andere Aussage, aber das nimmt kein Kunde als positiv wahr.
Andersrum wäre netter. Man zeigt erst das iPad und alles, was drinsteckt.
Richtig.
Selbe Botschaft, netter erzählt. Aber ich bin ja nicht der Kreative. Ich würde auch sagen, es ist eine langweilige Idee, um das auch klar zu sagen.
Aber das war ja der Einführungsspot. Der iPad-Einführungsspot war ja, dass dein iPad explodiert mit allem, was da drin steckt. Wahrscheinlich hat sich einer gedacht, wir drehen das jetzt mal rückwärts.
Ich würde eher sagen, da hat sich jemand die TikTok-Trends angeschaut, wie eine Hydraulik diverse Dinge zerquetscht.
Also mir hat jedenfalls das Herz geblutet, als da die Gitarre zerstört wurde.
Aber dann musste ich ja der Samsung-Spot richtig befriedigt haben als Antwort. Samsung hat, wie Samsung es immer gerne tut, Bezug zu Apple genommen und vor allem eben auf diesen Spot und hat ein schönes Video gedreht, wie eine Frau durch diese zerwüstete Landschaft läuft, sich die halb zerstörte Gitarre nimmt und auf der einen wunderbaren Song spielt.
Ich habe die große Freude, in unser zweites Thema einzuführen. Es geht um, wie manche sagen, einen der größten PR-Coups des DFB. Was hat der DFB gemacht? Der hat die natürlich immer mit Spannung erwartende Kaderbekanntgabe für die Europameisterschaft 2025 in Deutschland mal ganz, ganz anders inszeniert. Normalerweise passiert das an einem Tag, an dem der Bundestrainer, in diesem Fall Julian Nagelsmann, seinen Kader verkündet. 26 oder 27 Spieler, die für Deutschland bei der Europameisterschaft auflaufen. Diesmal hat der DFB einen Weg gewählt, in dem er selbst schon einige Tage vor dieser offiziellen Pressekonferenz einzelne Spielernamen geleakt hat. Am Anfang war das gar nicht so klar, denn man ist sehr seriös gestartet. Der erste Leak kam sehr staatstragend via Tagesschau und hatte auch noch einen gewissen Newswert. Da ging es um Nico Schlotterbeck, der ja eigentlich ausgebotet war. Und die Tagesschau hat halt verkündet, durchaus zur Verwunderung einiger Menschen, dass Nico Schlotterbeck jetzt doch Teil des Kaders für die EM ist. Und dann ging es fröhlich weiter. Die unterschiedlichsten Personen haben dann in unterschiedlichster Form über die unterschiedlichsten Medien immer wieder neue Spieler geleakt. Unter anderem Günter Jauch, der berühmte Moderator von Wer wird Millionär, hat dann die Frage gestellt, wer steht im deutschen EM-Kader? A. Klein, B. Groß, C. Dünn, D. Dick. Und die Antwort war natürlich Pascal Groß. Oder man sah Peter Schilling, den Popstar der 80er Jahre, Komponist des Lieds Major Tom. Das ist die Hymne, die sich die Fans gewünscht haben, die zu spielen ist, wenn Deutschland ein Tor geschossen hat. Und in einem der WM-Vorbereitungsspiele ist das Maxi Mittelstädt gelungen. Und dann hat man auch diesen Song dem Torjubel von Maxi Mittelstädt unterlegt. Peter Schilling hat dann die Nominierung von Maxi Mittelstädt verkündet. Andere waren dann auch Fußballpodcaster von Calcio Berlin, die Kai Havertz verkünden durften, 1 Live, Füllkrug und ganz originell Toni Kroos, der Mittelfeldstar der deutschen Fußballnationalmannschaft und von Real Madrid, durfte zusammen mit seinem Bruder Felix Kroos in deren Podcast Einfach mal Luppen den Mitspieler Robert Andrich nominieren und so weiter und so fort. Also das Ganze hat eine Riesenwelle geschlagen und hat Millionen Views, wo auch immer auf Social Media, und hat sich natürlich auch in allen klassischen Medien niedergeschlagen. Wie ordnet ihr diesen PR-Coup des DFB ein?
Das ist fast so erfrischend wie ein erstes Tor der Fußballnationalmannschaft in den ersten 7 Sekunden. Also etwas sehr Überraschendes. Und ich habe mich eigentlich, als ich vom Schlotterbeck gehört habe, gedacht, und wo sind jetzt die anderen 25 Namen? Wollt ihr die jetzt alle in der Tagesschau verlesen? Und dachte mir dann schon so, da kommt aber irgendwas anderes. Ich finde den Gesamtansatz interessant. Ich finde ihn vor allen Dingen mal anders und differenzierender und wahrscheinlich auch ein Aufbruchssignal, dass der DFB halt auch anders kann, als verstaubt da irgendwie immer die Pressekonferenz zu halten. Wenn ich jetzt hingehe und mir die Viralität angucke, die ja, wie du sie beschrieben hast, wirklich durch die Medien durchgegangen ist, und ich das alte Modell vom guten Malcolm Gladwell nehme, der halt sagt, du siehst sowas in ganz kleinen Communities, aus denen heraus dann die Diskussion entsteht und dann über die großen Medien ein Buzz generiert wird, haben sie sich hier eigentlich in einer klassischen Methode gleichzeitig bedient. Also sie haben so einen Mix genutzt. Einmal ganz großes Ankündigen, dann wieder im kleinen Viralen das zu tun, dann an der Dönerbude, dann an der Wecklebude irgendwo in Stuttgart, um damit auch wirklich so zu zeigen, dass es da eine unheimliche Vielfalt an Klaviatur gibt, auf der man das momentan spielen kann. Ich fand es fast ein bisschen zu breit, weil irgendwann franzt das dann auch, glaube ich, aus, dass dann bestimmte Dinge ein bisschen untergehen, weil die gegenseitig sich auch, glaube ich, nicht so unterstützen. Aber so in der ersten Runde würde ich mal sagen, Chapeau, der DFB hat sich was getraut und es war eine schöne PR-Maßnahme.
Ich kann mich deinem positiven Feedback da anschließen. Ich denke auch, es ist ein schönes Beispiel für eine PR-Aktion, so wie es sein sollte, eben, dass man zusammenarbeitet mit verschiedensten Medien, dass man verschiedenste Akteure einbezieht. Und es war ja schon früher so, dass immer wieder einzelne Spieler geleakt wurden vor der insgesamten Verkündung. Und jetzt hat man eben versucht gestartet, das Ganze selbst zu steuern. Und das ist in dem Sinne ja durchaus gelungen. Also dementsprechend würde ich das ähnlich sehen. Ich finde den Mix an Personen, die verkünden, da sind ja auch noch ganz spezielle Menschen dabei, die eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun haben. Also die 93-jährige Influencerin quasi Oma Lotti beispielsweise. Da ist der Link natürlich weniger da. Ich finde das aber gar nicht so doof, auf verschiedenste Medien zu gehen und verschiedenste Personen zu gehen, damit es doch irgendwie jeden erreicht. Die Kritik, die du eben geäußert hattest, Markus, das ging mir im ersten Moment auch so, dass man natürlich immer den Gedanken hat, die Häppchentaktik ist herausfordernd, wenn man, vor allem wenn man eben so unterschiedliche Medien einbindet und so unterschiedliche Persönlichkeiten. Nur das ist ja eigentlich mal ein Beispiel, wo es sehr gut funktioniert hat. Also dass es trotz diversester Kontaktpunkte diese Aktion sich zum Gesamten gefügt hat und man auch nicht die unterschiedlichen Orte, unterschiedlichen Kanäle und Personen unbedingt brauchte, sondern es auch gereicht hat, wenn man 3, 4, 5, 6 mitbekommen hat. Aber die meisten haben ja dann doch fast alle Kontaktpunkte und Verkündungen mitbekommen.
Dem DFB ist schon herbe Kritik entgegengeschlagen. Zum Beispiel im Fokus gab es die Headline, DFB baut auf Influencer und Promis und verdribbelt sich dabei. Was wird kritisiert? Wie kann man als DFB, Klammer auf, als träge Behörde, Klammer zu, sowas Witziges machen? Das geht doch gar nicht. Und aus anderen Lagern, sehr im Sport verankert, schlägt auch sowas wie Enttäuschung durch. Wie kann man das machen? Das ist doch eigentlich unser Job, zu recherchieren, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Der Spaß bei Thomas Helmer, Mario Basler und Stefan Effenberg hält sich sicherlich in engen Grenzen.
Hier ist wieder genau diese Fußball-Ultras, die sich jetzt daran stören und eben nicht die, die es erreichen sein soll. Es geht ja darum, breite Reichweite zu haben und so Lust auf EM in Deutschland zu machen. Und in dem Sinne finde ich das sehr, sehr gelungen, dass da jetzt die Fußball-Ultras und Fans kommen, die sagen, wir ärgern uns darüber. Das war ja zu erwarten. Aber die lassen sich jetzt ja nun trotzdem nicht davon abbringen, Fußball zu schauen.
Ich meine auch das, was du berichtet hast aus dem Fokus. Die Rollen verschieben sich halt. Die Reune ist nicht mehr der klassische Journalist, der versuchen soll zu recherchieren und irgendwie über seine Verbindung durchgesteckt vom DFB zu kriegen, wer denn in der Liste steht und damit seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann verstehen, dass der Fokus da gerne noch dran glauben möchte, dass es so funktioniert. Aber ich denke, genau das hat der DFB damit gezeigt, dass es eben auch andere Wege gibt. Man muss das ja jetzt nicht für die nächste Verkündigung zum goldenen Prinzip erklären. Das muss ja nicht immer jetzt jedes Jahr das Gleiche sein.
Es ist ja einmalig.
Vor einer Europameisterschaft im eigenen Land andere Dinge auszuprobieren, ist mir immer lieber, als auf das zu setzen, dass es schon irgendwie gut kommt. Das haben wir jetzt ungefähr 10 Jahre probiert im Fußball. Da sollten wir jetzt mal gucken, dass man auch zeigt, dass man sich modernisieren kann.
Ich bewerte die Aktion vollkommen positiv. Und zwar von der Grundidee her, die ist nämlich tatsächlich originell, wie wir es ja auch alle drei gesagt haben, zu spielen mit dieser Idee, es wird so oder so geleakt. Und zweitens, und das finde ich eigentlich noch viel bemerkenswerter, ist die Exekution. Ich stelle mir die überhaupt nicht einfach vor, denn es geht hier ja um die tatsächlichen Kadernominierungen. Das muss man also mit Julian Nagelsmann engst abstimmen. Und er muss natürlich auch vorher die einzelnen Spieler, die er mitnimmt und die er eben nicht mitnimmt, informiert haben. Also das ist eine zeitkritische Angelegenheit. Und dann muss man ja mit Größenordnung sicherlich weit über 20 Leuten gesprochen haben, die diese Leaks kommunizieren müssen. Und die müssen ja auch vertrauenswürdig sein, das zur rechten Zeit machen. Das muss alles abgestimmt werden. Und das geht dann natürlich auch um die richtige Reihenfolge, dass dieser virale Effekt, dass der dann auch tatsächlich gut funktioniert. Und dann denke ich auch noch, was Ihnen hervorragend gelungen ist, ist die Tonalität zu treffen. Das ist der Mix der Persönlichkeiten, die Kadernominierungen verkünden dürfen, aber auch ein Grundhumor, der in allem drin steckt. Also für mich war der Höhepunkt, als Nils Kaaben verkündet hat, dass Toni Kroos mitfahren wird. Und Nils Kaaben ist ja der ZDF-Reporter gewesen, der das für Fußballfreunde extrem berühmte Interview geführt hat, 22, nachdem Real Madrid Liverpool geschlagen hat und Toni Kroos zu ihm gesagt hat, du hattest 90 Minuten Zeit, dir eine coole Frage zu überlegen und was fragst du mich hier? Und hat das Interview abgebrochen. Also viel Humor drin. Darum geht's auch, diesen Charme zu haben, diese Leichtigkeit. Was mich noch interessiert an dem Thema ist, was wird hier eigentlich positioniert? Ist es der DFB? Ist es die Mannschaft, Oliver Bierhoff selig? Oder ist es einfach so eine Art Sommermärchen, was im Juni, Juli in Deutschland entstehen soll?
Wenn man jetzt es schafft, das nicht nur bei einer PR-Aktion zu belassen, sondern auch zeigt, dass man in anderen Fällen offener kommunizieren kann, andere Kommunikationswege nutzt und da es wirklich auch so, wie gesagt, eine gewisse Dynamik reinkommt, dann hilft sicherlich dem DFB. So hilft es erstmal der Mannschaft selber, dass sie bekannt ist und dass sie über verschiedene Wege gegangen ist, um sie vielleicht auch in der breiteren Öffentlichkeit zu verankern. Die beiden reichen mir eigentlich schon, wenn das gut funktioniert. Und wenn das die Dynamik auslöst bis zur Europameisterschaft, das würde ich mir wünschen, dass da einfach eine Dynamik draus entsteht, dass man da mehr macht, als jetzt mal einmal irgendwie ein bisschen nice zu seeden.
Am Ende des Tages ist ja nur wichtig auf dem Platz. Das wird auch im Rückblick darüber entscheiden, wie wir diese aus meiner Sicht extrem gelungene PR-Kampagne einordnen.
Dann freue ich mich auf das dritte Thema. Ich würde gerne mit euch ein bisschen über den Markt der Dating-Apps diskutieren. Und da gibt es auch einen aktuellen Aufhänger, nämlich die App Bumble, die eine Rebranding-Kampagne gestartet haben, recht aktuell. Sie wurde mir in den letzten Wochen immer wieder ausgespielt via Social Media. Also ich konnte ihr auch nicht entkommen. Bei dieser Kampagne geht es grundsätzlich darum, die App wiederzubeleben und vor allem die vom Dating frustrierte Zielgruppe anzusprechen. Die Kampagne umfasst zunächst einen Spot, in dem eine Frau dem Dating abschwört. Sie gibt ihr Handy ab und schließt sich einem Kloster an, möchte Nonne werden und besinnt sich dann wieder zurück dank eines Gärtners und der Bumble-App, die ihr von einer anderen Nonne zugeschoben wird. Ergänzend folgten dann Anzeigen, die sich über das Zölibat als Alternative zur Partnersuche lustig machen, mit den Copies, die in die Richtung gehen: Du weißt genau, dass ein Zölibatsgelübde keine Lösung ist, oder du sollst nicht aufhören zu daten und eine Nonne werden. Mit der Kampagne ist das Unternehmen sehr schnell in die Kritik geraten. Sie wurde kritisiert als herablassend, bevormundend, beleidigend und frauenfeindlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Bumble eigentlich sehr als Safe Space für Frauen wahrgenommen wurde. Vor allem durch die Funktion, dass Frauen den ersten Schritt machen müssen, wenn ein Match entsteht. Außerdem wird sie als Angriff auf bestimmte Gruppen gesehen, also die asexuelle Gemeinschaft oder Menschen, die aufgrund von Traumata beispielsweise zölibatär leben. Das Unternehmen hat schnell reagiert, sich entschuldigt und versprochen, die Anzeigen zu entfernen und eben an Organisationen zur Unterstützung von Frauen zu spenden und die Plakatwände zur Verfügung zu stellen, die frei geworden sind. Die Kampagne und vor allem diese gesamte Rebranding-Aktion von Bumble kommt zu einem insgesamt recht schwierigen Zeitpunkt für Bumble. Die Aktie ist seit Juli 2023 um 45% gefallen. Das Unternehmen hat 30% der Belegschaft seit Anfang des Jahres entlassen. Und allgemein werden Dating-Apps immer weniger von Jüngeren genutzt. Und es fällt nicht nur Bumble, sondern auch Anbietern wie Tinder immer schwieriger, neue User zu gewinnen. Jetzt meine Frage an euch: Wie ordnet ihr denn zunächst diese Kampagne ein, diesen Firestorm hinter der Kampagne und die Entwicklung insgesamt im Markt?
Ich denke, dass das inzwischen ein fast typisches Muster ist, was wir sehen in der vernetzten Kommunikation, dass eine Botschaft, die relativ genau auf eine bestimmte Kernzielgruppe zugeschnitten ist und dort vielleicht auch einen gewissen Aufschlag auch hinbekommt, in einer weiteren Öffentlichkeit, die eben in den sozialen Medien dieselben Kampagnen-Schnipsel, dieselben Argumente hören, von anderen wiederum abgelehnt werden und damit ein Firestorm entsteht, dem sich dieses Unternehmen relativ schnell stellen muss. Und ich denke, dass, wie Bumble reagiert hat, schon die richtige Reaktion war in dem Moment, weil die Ecken und die Kanten an der falschen Stelle aufgetaucht sind und nicht zur Differenzierung beigetragen haben, sondern eigentlich wirklich zu einer Reaktanz innerhalb des eigentlichen Marktes und der potenziellen Kunden. Das mal so von der Analytik her. Ich glaube aber auch, das, was du gesagt hast, das ist ja kein Phänomen, was jetzt irgendwie nur Bumble trifft, sondern es ist ja ein Gattungsproblem, ein Kategorienproblem, dass Dating nicht mehr der Mittelpunkt der jungen Bevölkerung ist und da andere Beweggründe dahinter sind, als sich nur in Zölibat zu begeben. Da werden ja viele Dinge diskutiert. Und ich denke, da wäre ein bisschen breiterer Fokus oder eine stärkere Fokussierung auf den Job, den man eigentlich lösen kann für eine Zielgruppe, sinnvoller gewesen, als da so mit dem erhobenen Zeigefinger dazu kommen und zu sagen: Vergiss mal dein Zölibat und kümmere dich mal darum, dass du einen neuen Partner findest.
Ich will das noch unterstreichen, Markus, was du gerade sagtest. Zeichen der Zeit. Du konstruierst heute eine Botschaft, die ist maßgeschneidert auf eine bestimmte Zielgruppe. Du setzt die vielleicht auch kongenial um, also kodierst die so, dass die dann auch bei der anvisierten Kundengruppe Wirkung zeigt. Aber Zeichen der Zeit ist, du musst alle Gruppen drumherum mitdenken, die sich auch damit auseinandersetzen und ihre Interpretationen, ihre Bewertungen kommunizieren werden und damit letztendlich auch für deine Zielgruppe die Botschaft neu definieren. Ich kann mir auch in diesem Fall vorstellen, dass die engere Zielgruppe sich sagt: Okay, habe ich verstanden, mit der Botschaft kann ich leben. Aber in dem Moment, wo eine andere Interpretation im Raum steht, setzt man sich damit auseinander, sagt: Kann ich nachvollziehen, entspricht meinen Werten nicht, geht gar nicht. Deswegen bin ich auch deiner Meinung, Bumble hat in diesem Fall sicherlich richtig reagiert, sich davon gleich wieder zu distanzieren.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, es geht nämlich genau gerade gegen die eigentliche Zielgruppe. Und das ist der große Fehler der Geschichte. Weil ich würde sagen, dass alle drumherum stören sich überhaupt nicht an dieser Kampagne. Ich glaube, es gibt keinen Mann, der sich daran stören würde, wenn er diesen Spot sehen würde, wenn er diese Plakate lesen würde. Aber sie spricht nicht Männer an, sie spricht eben Frauen an. Und das sind ja die, die sich einfach durch diese Betrachtung und gerade durch diesen aktuellen Diskurs, also ziemlich parallel ist die Debatte viral gegangen, ob Frauen in einem Wald lieber einem Mann oder einem Bär begegnen wollen würden und 8 von 10 Frauen würden lieber den Bär wählen. Und das schlägt halt in diese Kerbe, sich dann bevormundend dahin zu stellen als App, die eigentlich Frauen fördern soll, diesen Safe Space darstellen soll und dann zu sagen: Hier, wir sagen dir jetzt, wie es läuft. Ich glaube, das ist der Hauptfehler und das Fatale daran, warum es eben sich so entzündet hat. Ganz ähnlich wie bei Bud Light, wo es eben auch die Kerngruppe mehr geärgert hat als jeden anderen in dem Firestorm.
Ja, würde ich mich dir gewisser Form anschließen. Nichtsdestotrotz bewegst du dich in einem Gemisch und in einer vernetzten Kommunikation, wo diese Botschaft, glaube ich, auch ohne jetzt die anderen Kampagnen drumherum, auch bei einer männlichen Zielgruppe nicht unbedingt auf der Schiene liegen. Die Geschichte, dass Dating heute nicht mehr ein Hauptbetätigungsfeld der jungen Zielgruppen ist, ich glaube, das ist das Kernthema, über das wir eigentlich reden. Dass du nicht mehr die Relevanz hast, wie du die bei einer anderen Kundengruppe oder anderen Marktsegmenten heute noch hast. Und die Frage, wie du jetzt die jüngeren Kunden anziehst, sich auf so einer Plattform zu bewegen oder die für sich als attraktiv zu sehen, glaube ich, dass das mit weiblichen oder männlichen Zielgruppen genauso schwierig ist. Dass das nicht nur bei der Kernzielgruppe negativ aufgeschlagen hat, siehst du ja daran, was es für einen Firestorm ausgelöst hat. Das Typische an einem Firestorm ist ja, dass sich eigentlich nicht mehr immer die eigenen, die Betroffenen angesprochen fühlen, sondern, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sondern diese weitere Öffentlichkeit. Und diese weitere Öffentlichkeit entfernt sich auch immer weiter von der Kerndiskussion, indem sie ganz andere Dinge mit ins Spiel bringen und damit der Marke eigentlich dadurch entgegentreten, indem sie sagen, im Grundsatz macht ihr hier was falsch. Also das siehst du genauso, wie wir neulich diskutiert haben beim Pernick-Spot. Das siehst du bei den ganzen Starbucks-Geschichten, die wir damals auch in unserem Artikel fürs Journal of Marketing analysiert haben, dass das keine Diskussion ist, die wirklich nur noch auf die Kernbotschaft runtergeht, sondern in einer sozialen Gemengelage wirklich dazu führt, dass du einen Punkt der Aufregung für viele Menschen wirst, in deren Echoraum du dann wirklich im Feuer stehst und gar nicht mal so sehr es noch darum geht, ob du überhaupt Kunde dieses Unternehmens bist. Und deswegen entsteht auch diese Riesenwelle, die es auch so schwierig macht, damit umzugehen. Und die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut gemacht, die Studien, die wir gemacht haben, die zeigen relativ deutlich, dass du darauf achten musst, dass du nicht in eine Diskussion reingerätst, die emotional aufgeladen ist. Du als Unternehmen musst dich darum kümmern, zu verstehen, dass andere damit ein Problem haben. Also eine ganz klare, empathische Strategie zu wählen und dann zu helfen, das Ganze auch wieder ein bisschen runterzudampfen. Und das haben sie genauso, wie du es auch beschrieben hast, gemacht. Also ich finde das gar nicht so schlecht, was die dann daraus gemacht haben. Dass die in diese Falle reinlaufen, ist für mich etwas, das müssen Unternehmen heute lernen und sie müssen davon ausgehen, dass sie nicht alle Anspruchsgruppen und Teilöffentlichkeiten vorher erkennen können, die sich über bestimmte Dinge aufregen. Weil wir reden hier über einen Interpretationsspielraum. Thorsten, du hast es Dekodierung genannt. Diese Dekodierung läuft bei anderen Kundengruppen oder anderen Teilöffentlichkeiten, die eben nicht Kundengruppen sind, einfach denen diametral entgegen. Und da kannst du gar nichts gegen machen. Du wirst immer solche finden. Und wenn die sich einschalten, musst du dich halt darum kümmern, dass du es möglichst so runterkochst, dass du dich als ein verständliches Unternehmen, besprich Marke, auch so differenzierst, dass du schaffst, dich gegenüber der breiteren Öffentlichkeit verständlich zu zeigen.
Ich schließe mich da total dir an, dass die Reaktion war definitiv souverän. Ich glaube trotzdem, dass zu trennen ist bei den Firestorms, die sich entzünden, ob es komplett konträr zu deiner eigenen Funktionalität, zu deinem eigenen Purpose, zu deiner Markenidentität geht. Und das ist eben bei Bumble die Frauenermächtigung. Und ob ich meine Kernzielgruppe so verärgere und direkt angehe. Und gerade wenn du das Beispiel Nike nennst, dann ist es nämlich so, dass die Fans von Nike, die waren ja nicht verärgert, sondern die anderen. Und das Problem hier ist, dass du die Kernnutzer dieser App, die insbesondere die Frauen ansprechen, dass du die so verärgerst. Und das ist, glaube ich, das, wo es schon Unterschiede gibt.
Was hier aber schon der Punkt ist, aus meiner Sicht, in dem ganzen Feld, ist ja, wir sind hier in einem Markt, der bewegt Millionen von Menschen, die Dating-Apps nutzen. Also in einem Feld, wo Menschen sehr verletzlich sind. Es geht darum, dass man eine Partnerin, einen Partner kennenlernen möchte fürs Leben, für den Sex, was weiß ich auch immer. Es geht halt um Dinge oder um Themen, wo sich dann eben Fragen stellen, inwieweit kannst du hier, wie soll ich das formulieren, das Ganze nach klassischen Regeln vermarkten.
Genau, das ist das eine, dass die Konsumenten in diesem Bereich verletzlich sind. Und das andere ist dann eben, dass es auch Verschiebungen gibt und jetzt eben dann doch wieder die Entwicklung zu sehen sind, dass Dating im echten Leben an Relevanz gewinnt, dass Anbieter auf einmal hervorkommen, die eben darauf setzen, dass physisches Dating integriert wird.
Das war's für heute. Der Werbefilm von Apple zum Launch des neuen iPod Pro stößt in der Kreativszene auf breite Ablehnung. Wie konnte dies geschehen? Ist dies ein einmaliger Ausrutscher oder ist es die Hybris, des Marktführers. Der Deutsche Fußballbund, DFB, hat mit seiner League-Kampagne zur Kaderzusammensetzung der deutschen Fußballnationalmannschaft für die EM 2024 nach Meinung vieler den PR-Coup des Jahres gelandet. Was sind die Stärken und was die Schwächen der Kampagne? Lässt sich so etwas wiederholen? Die Werbekampagne zum Rebranding der Dating-Plattform Bumble hat einen veritablen Firestorm ausgelöst und zur Einstellung der Kampagne geführt. Hat das Markenmanagement von Bumble die eigene Zielgruppe nicht verstanden und damit auch verraten? Oder ist ein solcher Firestorm Zeichen der Zeit, mit dem jedes Unternehmen immer rechnen muss? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Yeah.